Der Retro-Kompott Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und Steady. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen. Wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat.
Ja, dann herzlich willkommen zu 201. ja, gut, super kurze Einleitung, ist aber auch fast nichts los. Ja, bis jetzt nur der Wolle und ich, der Patch von 2000, sind jetzt anwesend. Und ja, hast du was Schönes gemacht?
Ja. Ja, ich bin gestern von der Arbeit nach Hause gekommen und habe da aufgeräumt. Also es war nichts Besonderes und Computer überhaupt nicht.
Ja, mir geht's auch so. Ich hatte ja jetzt auch einige sehr arbeitsreiche Monate hinter mir. Und ja gut, die letzte Woche oder die aktuelle, wir haben ja noch die aktuelle Woche. Die war jetzt auch ein bisschen ruhiger, aber trotzdem halt irgendwie noch etwas so angespannt, weil das Schlimme ist, man kommt irgendwie auch nicht runter, so von der Arbeit. Wenn du mal irgendwo mal, ja, also deinen 14-Stunden-Tag hast jeden Tag und dann mal wieder mal zur Ruhe kommen musst, ein bisschen, das ist echt schwer. Das ist gar nicht so einfach. Weil man fühlt sich dann immer irgendwie so schuldig, wenn man irgendwie dann nichts arbeitet. Ich weiß nicht. Also, das ist halt, geht mir jedenfalls so. Nur das ist halt nicht gesund auf Dauer. Also das geht nicht länger gut. Aber ich habe jetzt auch wieder ein bisschen angefangen zu zocken. Also ich habe jetzt hier Plague Tale weitergespielt, Requiem. Das Spiel ist total lange. Also ich bin immer noch nicht durch. Das ist wirklich verhext.
Ach, das ist ja ein Zufall. Ich habe gerade von Rainer Remport, weil ihr kennt, wann war ich geguckt bei Twitch. Da habe ich dieses Plague Tale zum ersten Mal sehe ich das jetzt. Und das sieht ja richtig, richtig beeindruckend aus.
Das meine sieht wirklich total toll aus. Das Spiel hat eine extrem dichte Atmosphäre. Und also wenn man es jetzt beschreiben würde, also der zweite Teil, das ist sowas wie, du kennst ja die Die Hard-Filme mit Bruce Willis damals, also Stirb langsam. Und genau. Und wenn das Roland Emmerich verfilmen würde in einem Mittelalter-Setting, ja, mit so einem Weltuntergangsszenario, genau, also dieser Mix, das beschreibt das Spiel sehr gut. Und
ja, also bei diesen Die Hard-Dingern, da fand ich nur den ersten, der war wirklich groundbreaking und der Rest muss nicht sein.
Also ich fand den zweiten Teil spitze mit der Flugzeugentführung.
Ja, da habe ich nicht so viel Verbindung gehabt damals. Ich habe mir seitdem nicht mehr angeguckt, also als er ganz zum ersten Mal im Fernsehen war. Naja, ich bin mehr so für kleinere Sachen. Also ein Häuschen ist mir da schon lieber oder nachvollziehbarer.
Ja, ich habe mittlerweile sowieso Probleme, auch Filme zu schauen. Ich weiß auch nicht, mir fehlt die Konzentration, die Aufmerksamkeit und auch die Muße. Also ich glaube, das letzte Mal, dass ich jetzt mal einen richtigen Film geschaut habe, ist schon eine Weile her.
Puh, oh ja, ich habe, glaube ich, vorgestern einen Film geguckt, aber ich weiß nicht mal mehr welchen. Also und ich weiß, dass ich den durchgeguckt habe, bis zum Ende, obwohl ich gelegen habe. Naja.
Ja, und das ist irgendwie schlimm, dass man halt so viel konsumiert, man kann da nichts mehr zusammenfassen. Mir geht es ja auch so, dass ich manche Serien geschaut habe und nach einem halben Jahr wusste ich nicht mehr, wie die heißt und ich konnte mich nicht mehr erinnern. Und dann ist mir sogar schon passiert, dass ich mal eine Serie doppelt geschaut habe und irgendwie, als ich dann am Ende der ersten Staffel dann plötzlich anfing, warte mal, passiert jetzt das und das? Stirbt der jetzt hier? Ja, und dann ist es passiert. Und dann denke ich mir irgendwie, warte mal, Déjà-vu? Was, hast du das schon mal gesehen? Das kann doch nicht sein. Ja, und dann irgendwann mal, dann schnallt man's.
Ja, aber ich bin jetzt sogar zu faul. Ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, was ich früher, was ich mir wann angeguckt habe, um das ein bisschen Überblick zu haben. Aber da bin ich auch zu faul zu. Ach, mein Kalender, der ist, glaube ich, seit Juni nicht mehr beschrieben worden. Eigentlich habe ich vorgehabt, diesen Jahreskalender Tag für Tag. Was habe ich gemacht? Und so wenigstens grob, wo war ich und was habe ich gemacht? Es war manchmal ganz gut bei der Arbeit. Dann weiß ich halt, dann kann mir keiner sagen, du hast das und das gemacht in Trelleborg. Weil ich sage, nee, an dem Tag war ich aber in Stockholm oder war ich aber in Bremen. Das kann gar nicht sein. Naja,
Ja.
Das habe ich 3 Jahre durchgezogen. Jetzt irgendwie seit Juni bin ich sehr, sehr nachlässig. Nächste Woche geht es jetzt wieder mal nach Schweden.
Urlaub.
Nein, arbeiten.
Arbeiten, ja, ist auch gut.
Montag, ist ja auch Montag, Montag fahre ich nach Hamburg, arbeite einen Tag und dann geht es mit der Fähre nach Schweden. Und da wird dann bis zum 19. oder bis wir fertig sind, wird da gearbeitet. Und das hoffen wir, dass wir vor Weihnachten fertig sind.
Ja, schön.
Das Wetter könnte schlimmer sein. Ja, ich finde es gut, wenn mal klare Ansagen sind, zum Beispiel vom Wetter. Wenn es entweder plus 10 Grad sind oder minus 3, 4 Grad oder minus 10 Grad. Weil dann ist entweder warm oder kalt. Und wenn aber dieses morgens minus 5 Grad, mittags plus 3 Grad und langsam geht es wieder runter auf minus 10 Grad, dann ist es irgendwie angetaut und wurde feucht. Und dann, das ist ein sehr gutes Medium, die Wärme wird rausgezogen aus dem Körper, das ist nicht schön. Aber wir gucken mal, ich habe auch diesmal keine Arbeit in der Walachei, ich mache dann Umspannwerk. Also ist die Arbeit klar umschaubar, klar überschaubar und da gibt es auch keine Löcher, wo man reintreten kann und dann hat man nasse Schuhe oder sowas. Oder nicht, man muss nicht lang und breit durch irgendwelche Büsche latschen oder irgendwas mitziehen oder mitschlappen. Alles ideal. Das ist aber jetzt, glaube ich, gar nicht die richtige Plattform, um da rumzujammern. Also ja. Plague's Tale ist ein Third-Person-RPG. Oder wie?
Nee, Action-Adventure, würde ich mal sagen.
So eine Art Witcher oder sowas?
Nee, Witcher ist ja so eher Rollenspiel. Also das Ganze ist jetzt ein story-intensives Action-Adventure. Wobei eigentlich sind Action-Adventure ja immer relativ story-intensiv. Also ich kenne kein Action-Adventure ohne Story. Liegt ja im Namen irgendwo drin. Adventure-Abenteuer. Ja, also ist wirklich ganz gut und grafisch, also von der Grafik her ist es ja, glaube ich, mit der Unreal 5 Engine. Ich guck mal gerade.
Ich habe mir nach 5 Jahren Unreal nochmal angeguckt und muss mal sagen, die Erinnerung war wesentlich schöner.
Also ich war welches ist das originale Unreal?
Das oder allererste.
Genau, okay. Das sieht, glaube ich, heute nicht mehr so gut aus. Also ich hatte ja nochmal vor 3 Jahren hatte ich hier, das war in der Location auf der Weihnachtsfeier damals, hatte ich Unreal Tournament gezockt. Und das fand ich wiederum sah eigentlich noch ganz gut aus.
Ja, das ist auch, ja, das ist dann schon wesentlich detailreicher dargestellt und die Animationen sind besser. Und also die Grafik, die Animationen sind da sehr, sehr statisch. Aber ich fand damals das alles so 3D-mäßig, so wunderbar. Gut, ich kannte nur Quake 2 und ja.
Ich hatte mir gestern oder vorgestern bin ich in YouTube auf ein Video gestoßen, wo die Voodoo 2-Grafikkarte gezeigt wurde. Also so die ersten Spiele damit, weil es war ja damals halt auch dann, also der Nachfolger von der Voodoo 1 und das hat ja nochmal in allen Bereichen eine Schippe draufgelegt. Also das hat ja, glaube ich, dann die doppelte Taktfrequenz, die doppelte Speicherbandbreite, doppelt so viel Speicher. Also es war überall alles doppelt so viel. Und da habe ich dann halt auch ein Spiel gesehen damit. Das war auch irgendwie so ein Ego-Shooter. Ich kannte das jetzt gar nicht. Also es kam mir bekannt vor, aber mir ist jetzt der Name nicht eingefallen. Und ich war auch da ziemlich enttäuscht, weil auch die Figuren, also die Charaktere, die man dann abgeschossen hat, die sahen halt so, ja, ziemlich einfach aus. Das waren halt so Figuren aus Polygonen zusammengesetzt und dann texturiert. Und das war halt dann auch ziemlich matschig. Und also das sah wirklich nicht mehr schön aus. Aber bei Unreal Tournament, ja gut, das war jetzt 99, das war ja dann noch ein, ich weiß gar nicht, wann war denn die Voodoo 2 draußen? Das war schon, glaube ich, ein bisschen später, oder?
Keine Ahnung. Aber ein drauf ist ganz gut, weil da wir haben noch einen Zuwachs bekommen. Guten Morgen, guten Abend.
Hallo.
Hallo.
Apropos also, Ego-Shooter, ja? Ich spiele gerade in diesem brandneuen Jaguar-Emulator Big P-Emu Alien vs. Predator.
Oh, Das habe ich auf dem PC mal gespielt. War das das?
Nein, nein, nein. Das war ein Jaguar-Exklusivtitel sogar.
Ah, okay.
Es gab auch ein Spiel gleichen Namens für PC, das ist richtig. Nee, ich bin nur gerade fasziniert, weil es gibt erstmals einen Jaguar-Emulator, der was taugt.
Ah, schön.
Das ist der gleiche, den sie hier für diese Atari 50 Jahre Sammlung benutzt haben. Und irgendwie hatten sie eine Vereinbarung wohl mit dem Programmierer gemacht, dass der den Emulator freigeben durfte.
Kannst du den zeitlich mal ein bisschen einordnen? Jaguar klingt für mich so ein bisschen wie Spektrum. Und Spektrum habe ich ganz graue Erinnerungen.
94 so rum. 93, 94. Das war die glücklose Konsole von Atari, wo ich unter anderem am Iron Soldier mitbeteiligt war, mit dem Spiel. Das war die Konsole, auf der Tempest 2000 rauskam, zum Beispiel.
Nicht, jetzt habe ich die übrigens erkannt, Oliver. Guten Abend.
Ja, hi.
Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben heute 202, kann das sein? Weil 201 war am 25.11.22, also letzte Woche. Und nein, wir müssen alles löschen und nochmal neu anfangen.
Oh.
Ein bisschen löschen, dann ist es zurückgespult, okay.
Ja, also dann Korrektur, vielleicht haben wir auch 202, das weiß ich nicht so. Ich bin jetzt hier gerade eine Liste von Arne und also nach der Zeitmessung müsste das 202 sein heute.
Ja. Nee, der Atari Jaguar, das ist eine Konsole gewesen, mit der hatte im Prinzip Atari versucht, ungefähr zur gleichen Zeit wie das 3DO, wieder quasi einen Ansturm nach vorne zu machen. Und hat die Konsole selber, die war eigentlich so nett gedacht. Sie war vom Marketing völlig falsch positioniert, weil das Ding hat irgendwie wohl zwei 32-Bit-Prozessoren. Und was macht Atari daraus? Die zählen es marketingmäßig zusammen und sagen, es ist die erste 64-Bit-Konsole. und die Spiele, die es dafür gab, das ist so teils wirklich sehr gut, teils wirklich sehr schlecht. Aber wirklich sehr schlecht. Und vor allen Dingen trifft es auch sehr häufig die Atari-Eigenproduktionen, die nicht besonders gut waren. Es war eine Konsole, die hatte Nummernziffern auf dem Controller. Und es war auch so, dass bei den Spielen, ähnlich wie man es von Intellivision ganz früher kannte, so ein Overlay dabei lag, was man dann quasi in den Controller reinstöpseln konnte. Die Glücklosigkeit der Konsole führte zu ein paar skurrilen Situationen. Beispielsweise sollte eigentlich als Exklusivtitel dafür hier zum Beispiel Rayman erscheinen. Es gibt auch Rayman für die Konsole, sogar in einer sehr guten Version. Nur halt, wie wir alle wissen, war das noch nicht mal, glaube ich, die erste Version. Die kam dann auch irgendwie so ein bisschen nachgeschoben. Ne? Am meisten bekannt geworden ist die Konsole halt, oder am meisten gehalten hat sie sich unter Klassiker Fetischisten halt wegen dem Alien vs. Predator und auch wegen Tempest 2000. Das ist so der Grund, wieso über die Konsole heute noch geredet wird, wenn überhaupt.
Also Rayman, da klingelt bei mir was, da. Das ist ein legendärer Jump'n'Runner.
Ja, ja, genau.
Und Alien vs. Predator habe ich zwar die Filme gesehen, aber ist nicht mein
Genre. Das war weit vor den Filmen.
Ah, also so ein, der Grundgedanke.
Das war ein Comic. Und darauf bezog sich das. Und darf man sich heute nicht mehr angucken, weil das eigentlich ist das Spiel ruckelig ohne Ende. Es ist halt nur wirklich sehr besonders, weil es halt für diese Konsole alleine rauskam und weil man halt die Rolle halt von Alien, Predator oder Marines halt schlüpfen konnte, wie man es wollte.
Aber die 2x32-Bit, das müsste eigentlich ein richtiges Zugpferd sein. Nur die konnte damit nicht umgehen, oder wie?
Und sie hatten auch eine Fehlkonzeption. Irgendwie war es kaum möglich, beide CPUs gleichzeitig zu benutzen. Es ist auch so, dass die Konsole recht beliebt ist im Homebrew-Segment, weil nämlich eine von den beiden CPUs ist ein 68000er und der wurde hierfür sehr gerne benutzt, um halt Atari ST-Spiele dafür umzusetzen.
Also Ingo und ich, wir beide haben so gut wie nicht gespielt oder eigentlich gar nicht. Hast du irgendwas, warst du irgendwie tätig?
Ja, ich hatte jetzt zwar auch nicht viele verschiedene Spiele gespielt. Also hauptsächlich hatte ich Persona 5 gespielt. Das hat mich doch sehr eingefangen die letzte Zeit.
Wie weit bist du denn schon über dem ersten Akt?
Ja.
Also das heißt, die erste große Mission hast du durch.
Das erste Schloss, ja.
Genau, und dann bist du jetzt schon im nächsten, hast du auch schon durch?
Nein, ich bin noch nicht im nächsten Schloss, ich bin dazwischen.
Ah, okay, gut. Weil da habe ich dann irgendwann abgebrochen, weil ich fand vielleicht dieses Schloss irgendwie von der Story ein bisschen langweilig, beziehungsweise es hat mich nicht so tangiert.
Also ich muss mal eine Sache sagen auf jeden Fall, weil das ist ja auch ein extrem laberlastiges Spiel, was ja irgendwie erwartbar war. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ich spiele sowas 100-mal lieber, als jemals mir nochmal Yakuza anzugucken.
Naja. Da kann man diskutieren.
Nein, da kann man nicht diskutieren. Also Yakuza hat mir null gefallen.
Okay, ja. Gut, aber es ist halt Geschmack.
Ne? Also ich weiß nicht, ob es nur Geschmack war, weil mir ging das bei mir, ich hatte so ein ähnliches Erlebnis wie mit Yakuza dieses Mal beim Videostammtisch, den habe ich ja auch frühzeitig abgebrochen.
Was wurde da gespielt?
Metal Gear Solid.
Ah, okay.
Diese Art von Erzählweise, dass ich ständig unterbrochen werde im Spielfluss. Der Unterschied meiner Meinung nach, obwohl extrem viel gelabert wird bei Persona, ist, dass ich immer das Gefühl habe, so ich bin immer noch irgendwie einbezogen in dieser ganzen Geschichte.
Aber ich hatte das Gefühl, also ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, das Kampfsystem, das war überhaupt nicht fordernd, das war total stupide irgendwie.
Das ist ein ganz normales, rundenbasiertes Kampfsystem.
Ja, aber es hat überhaupt keine, weil das war komplett irgendwie repetitiv, da musste man überhaupt nicht denken und das war mir irgendwie zu simpel.
Nee, mir jetzt nicht unbedingt. Das ist ein bisschen auch in die Frage, wie der Schwierigkeitsgrad eingestellt ist, ganz sicher. Mich stört es auch überhaupt nicht so wirklich, weil das ist eigentlich so ein Kampfsystem, was ich von sehr vielen von diesen klassischen JRPGs her kenne.
Ja, und mich hat dann insgesamt so der Grafikstil gestört. Es ging zwar...
Ernsthaft?
Ja, gut, es war jetzt wahrscheinlich nicht anders zu erwarten. Also
bei diesem wegen Style. Dem Stil aber jetzt nur.
Ja, ne? Sagen wir mal so, man kann sich durchbeißen. Ja, es hat mir auch Spaß gemacht, dann streckenweise. Aber letztendlich war dann ausschlaggebend, dass ich dann ein bisschen die Lust verloren habe, einfach dann an dem einfachen Kampfsystem. Das fand ich dann halt irgendwie nicht fordernd. Und das Blöde ist, es ist halt auch so ein Spiel, wenn du einmal draußen bist, ja, weil so 2-3 Wochen, dann hast du eigentlich verloren, glaube ich. Dann kommst du auch nicht mehr so schnell rein.
Ja, wobei ich glaube, das liegt mehr an der Karte als weniger am Spiel. Was ich halt zum Beispiel, ich habe das Spiel ja vorher schon mal auf der PlayStation angefangen und da habe ich auch irgendwann mitten im ersten Palast sogar aufgehört und ich weiß gar nicht mehr genau warum. Ich glaube, das war auch so ein bisschen die Sorge dafür, wie groß das Spiel eigentlich ist. Und weil ich so ein bisschen Sorge drum hatte, wegen dieser ausufernden Karte und diesem ganzen Gedöns da mit den verschiedenen Fahrtlinien und so, was man da theoretisch zumindest wohl machen kann, innerhalb des Spiels, wenn man das alles zu Fuß begehen wollte, sodass ich irgendwie das Gefühl habe, das wird mir ehrlich gesagt zu viel. Aber es hat sich herausgestellt für mich, dass ich so viele Werkzeuge an der Hand bringe, dass ich das gar nicht machen muss. Ich brauche gar nicht mich da irgendwie großartig mit beschäftigen mit solchen Dingen. Ich habe mir allerdings, muss ich dazu sagen, für bestimmte Sachen mir Guides aufgemacht, weil eins, wofür dieses Spiel ja etwas berühmt-berüchtigt ist, ist ja, dass teilweise wohl etwas japanoide Fragen kommen, wenn man in der Schule ist. Das kann schon mal passieren. Und da habe ich mir einen Guide halt irgendwie bereitgestellt, dass ich irgendwie in der Lage bin, da was beantworten zu können, weil ich habe irgendwie keinen Bock drauf, weil man sich dadurch ja auch durch seine Alltagstätigkeiten Erfahrungspunkte halt ja zusammensammelt, dass ich dadurch irgendwie was verpasse oder so. Aber ansonsten, man kann sich eigentlich ganz wunderbar da orientieren. Diese einzelnen Bestandteile von den verschiedenen Welten, das hat irgendwie auf einmal total fluffig funktioniert, ne? Weil es ist ja so eine Parallelwelt, die es gibt und die ist dann auch nochmal so ein bisschen aufgeteilt zwischen dieser Sache, was da in dem Schloss abgeht mit dem ganzen Kämpfen, was eigentlich noch dem entspricht, was man von einem JRPG eigentlich so kennt, klassischerweise. Dann gibt es ja noch dieses Zwischending, was wo man in so ein, ja, in so einem Gefängnis aufwacht und dort mit einem Gefängniswärter sich unterhält, was irgendwie so wie so eine Art, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, wie so eine Art Bindeglied eigentlich gedacht ist, so von wegen zwischen dem, was in dieser in diesen Schlössern passiert und was in der Echtwelt ist. Ne? So, das wirkt auf mich so wie so eine Art Erklär-Connection, wo man halt noch nebenher so ein bisschen so seine Personas craften kann auf eine etwas makabre Art und Weise, weil man opfert zwei Personas, um ein neues zu bekommen, und das Ganze wird quasi durch Kopf ab erzeugt. Aber dann gibt es halt noch die reguläre Welt mit dem Schulleben und dem ganzen Leben so drumherum in der Stadt und da, wo man untergebracht ist. Und das hat allerdings, das hat mich weit weniger überfordert, als ich es am Anfang befürchtet habe. Also, weil es ist so, dass man sich das eigentlich recht gut einteilt, was man eigentlich will. Und man kann sich halt durch die Übersichtskarten halt relativ gut durchhangeln, wo man denn hin will. Man ist nicht unbedingt gezwungen, wirklich jeden Punkt da abzugrasen.
Ja, also ich wollte es auch irgendwann nochmal nachzocken. Das einzige Problem ist, dann würde ich wahrscheinlich diese Royal Edition nehmen. Die spielst du.
Ja, das ist ja die im Game Pass ist, deswegen.
Ah ja, und das Blöde ist, du kannst jetzt die Spielstände auch nicht dann portieren, weil das habe ich damals auf der PlayStation 4 gespielt und das ist halt etwas umständlich.
Ja, wobei das hatte ich jetzt eigentlich nicht so wirklich schlecht gefunden, weil dadurch hatte ich nochmal die Gelegenheit, mich damit ein bisschen genauer zu beschäftigen.
Was gibt's denn Neues jetzt bei der Royal Edition?
Vielmehr, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas von der Royal Edition schon irgendwie angekratzt habe, keine Ahnung. Also es gibt wohl viel, viel mehr von allem.
Ja, ist ja auch nötig, weil mir war das Spiel viel zu kurz.
Ich weiß auch noch nicht so genau, weil was ja wirklich ist, also so, das ist ja noch so ein Punkt, wovor ich ja wirklich Sorge hatte, war, weil in Reviews gesagt wurde, so dass nach 80 Stunden fängt das Spiel erst richtig an. Das heißt, ich hatte ja so eine Befürchtung, dass mich das Spiel dadurch irgendwie so mit irgendwelchen, dass ich mich die ganze Zeit mit irgendwelchen Standardaufgaben beschäftigen muss, bevor es irgendwie soweit ist. Aber das ist zum Glück gar nicht so. Also du wirst von dieser Story durchaus permanent unterhalten und du wirst meiner Meinung nach zumindest nicht so sehr quasi rausgerissen, wie ich das Empfinden bei Yakuza hatte. Was auch daran liegt, dass man das Tempo so ein bisschen selber bestimmen kann, weil das sind halt keine voll vertonten Dialoge immer, sondern das sind halt so Sprechblasen sehr häufig, die man dann halt, wenn man der Meinung ist, man war jetzt ein bisschen vorschnell, die man einfach so zack, 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 zack wegklicken kann. Das ist, es lässt einem wirklich sehr deutlich sichtbar häufig die Option, was zu tun oder zu lassen, wie man es möchte. Und ich muss ehrlich sagen, vom Grafikstil, also wenn man jetzt nicht unbedingt eine Aversion hat gegen den Anime-Stil, das Ding sieht fantastisch aus. Das Ding sieht fantastisch aus. Es ist eins der wenigen Spiele, wo ich jetzt schon sehe, dass der Stil völlig zeitlos ist.
Also quasi Fotorealismus.
Nein.
Für Anime.
Nein, nein, nein. Es ist auf eine Art und Weise stilvoll gemacht, dass man das Gefühl hat, so, es gibt im Anime-Bereich so bestimmte Sachen, die sind einfach zeitlos. Wenn du Akira anguckst, das ist zeitlos. Das Ding ist aus den 80ern und man sieht es nicht. Und so ein ähnliches Ding ist Persona 5.
Ja, das ist, das kann sein. Also, es sah auch nicht schlecht aus, aber man muss es halt mögen, diesen Stil. Und ich habe mich überwunden, es zu spielen und das hat auch Spaß gemacht. Aber, ich hätte dem Spiel jetzt nicht diese ganzen 90er-Wertung gegeben, die sie überall bekommen hat. Also ich fand, es wurde ein bisschen zu sehr gehypt. Also eine 80er-Wertung hätte es auch getan.
Ich bin schon im Team 90er.
Okay.
Nee, sogar relativ deutlich.
Ich wäre Team so 82, 83, sowas in die Ecke.
Ich kann das jetzt nicht so genau sagen. Also ich würd mich jetzt nicht unbedingt festlegen wollen, aber das wäre schon so ein Ding, wo ich vorne einen 9 sehe.
Ja, also ich habe es nicht bereut, dass ich es gekauft habe damals. Ich habe das auch für also so einen mittleren Preis erstanden. Also ich weiß nicht, 30, 40, 50 Euro so in die Ecke. Und ich habe es also nicht bereut.
Ja, sonst, ich habe aber noch andere Sachen weitergespielt. Ich habe halt Bayonetta 3 weitergespielt. Ich spiele es nicht so intensiv am Stück, wie ich das beim Vorgänger oder bei beiden Vorgängern gemacht habe. Es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Es hat einen sehr interessanten Stil. Ich bin auch an so einem Punkt, dass mich dieses Gegensätzliche bei der technischen Umsetzung was sie da gemacht haben, nicht mehr so, weiß ich nicht, ich kriege das nicht mehr so mit. Also ich nehme das jetzt so als normal hin. Das mag aber auch daran liegen, weil ich jetzt, wenn man das eine Weile gespielt hat, sind die Hintergründe nicht mehr ganz so blockig. Nur halt, was
wird man
halt
so betriebsblind?
Bitte?
Wird man so eine Art betriebsblind oder Gewohnheits...
Ja, teilweise, ich weiß, was du meinst. Es ist teilweise schon, man gewöhnt sich schon daran an dieses Widersprüchliche, weil was sie da ja gemacht haben, was ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen kann, warum sie das bei dieser Konsole gemacht haben, sie haben halt versucht, dadurch, dass sie die Auflösung oder den Detailgrad der Figuren und der Gegner erhöht haben, so mehr eine zeitgemäßere Optik zu erreichen, und im gleichen Maße haben sie allerdings dafür wirklich die Ressourcen, die fehlten dann einfach bei den Hintergründen. Das wirkt einfach nicht mehr so wie aus einem Guss, wie es bei den Vorgängern der Fall war. Ne? Das sieht halt so aus, als wären halt die Hintergründe eher schlicht allgemein. Und die Figuren sind detailliert, aber die Figuren sind schon wieder so texturiert, dass man das sogar nicht mal wirklich groß sieht. Das siehst du wirklich nur, wenn die Kamera nah am Objekt ist. Und gleichermaßen haben sie das auch eben nicht gemacht, weil der Stil ist nicht realistisch gehalten. Ne? Das heißt, die Figuren sind ja trotzdem etwas comicartig gehalten, wodurch, also ich weiß nicht, ich fand das so ein bisschen Verschwendung dafür, für die Figuren, das unbedingt zu machen. Und das nur, damit man sagen kann, so, es sieht aus wie so ein Next Level Switch-Spiel, das ist leider auch in die Hose gegangen. Das hat nicht geklappt, ne? Weil es halt nicht ausgewogen ist.
Sind es nur die Details bei den Figuren oder ist es auch die Animation, die Natürlichkeit der Bewegungen?
Das waren sie ja eigentlich schon vorher. Die Animationen und das alles, das ist eigentlich genauso gut wie beim zweiten Teil, und da war schon sehr gut. Das ist wirklich die Details bei den Figuren. Und auch bei, also insbesondere bei den Monstern. Ich finde, bei Bayonetta ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber bei den Monstern fällt es halt teilweise auf, dass sie da hochgezogen haben. Nur halt, also dieses Widersprüchliche, weil das ist so ein, wie soll ich das beschreiben? Das hat halt so einen gewissen Uncanny Valley-Effekt, ne? Weil du siehst halt so, die haben sich auf einen bestimmten Teilbereich konzentriert und den anderen nicht. Und was an der Sache halt so schräg ist, ist halt, dass Bayonetta 3 ein AAA-Game ist. Das ist etwas, das bist du bei einem AAA-Game schlichtweg nicht gewohnt. aber zumindest ist es so, dass, wenn man das Spiel weiterspielt, die Hintergründe werden wesentlich stilvoller. Also so, sie haben damit ein bisschen mehr gemacht. Also man merkt halt, dass sie dann angefangen haben und haben die Farbgebung und auch bestimmte Details mehr so stilvoll irgendwie eingesetzt, so als Blickpunkte, und die Sicht auf die Bereiche ist auch ein bisschen mehr offen gehalten dann halt, ne, so die haben halt dann den Kompromiss besser gefunden. Aber so, du siehst es halt immer noch. Nur man gewöhnt sich halt dran. Also so, es stört mich beim Spielen nicht mehr. Was allerdings ist es halt, dass sie sich wirklich sehr darum bemüht haben, den Spielablauf noch abwechslungsreicher zu gestalten als beim Vorgänger. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht besser gewesen wäre, wenn man das in verschiedene Spielmodi gepackt hätte. Weil dadurch komme ich sehr schnell immer wieder an so einen Punkt, dass ich nach dem Level das Spiel leichter auch an die Seite lege, weil es ist sofort ein Stimmungswechsel angesagt. Weil das Spiel wechselt zum Beispiel auch so von den 3D-Kämpfen dann mal so einfach so in eine Stealth 2D von der Seite Ansicht. Und das ist dann so ein Punkt, so, weiß ich nicht, dann höre ich halt auf, dann bleibt das halt liegen und dann spiele ich es vielleicht am nächsten oder in zwei Tagen später weiter. Weil ich habe da also irgendwie nicht
Perspektive,
so...
Dieses Perspektivenwechsel, ich habe gestern zum ersten Mal dieses Metal Gear Solid gesehen und da dieser ständige Perspektivenwechsel, der hat mich auch gestört.
Metal Gear Solid ist noch ganz was anderes. Das kann ich gar nicht in Worte fassen, ja, wie wenig Spaß mir das gemacht hat.
Perspektivenwechsel.
Ja. Oder Resident Evil 1 hat doch einen schönen Perspektivenwechsel.
Ja, aber da bist du trotzdem irgendwie so wie aus einem Guss, dass du da weitergehst. Bei Bayonetta 3 ist es halt so, dass das Spiel dann zwischenzeitlich wirklich einen Bruch macht und das ganze Spielkonzept auch ändert. Du hast auch eine andere Spielfigur. Du spielst dann nicht mit Bayonetta, du spielst mit Jean, mit ihrer besten Freundin. Jean spielt in diesem Spiel keine Schnetzelqueen, sondern das ist eine Stealth-Einlage. Das spielt sich im Prinzip so wie so eine Mischung aus damals diese 2D, hier, wie hieß denn die gleiche Reihe hier für Splinter Cell, ne? So, da gab es ja 2D-Teile von. Für Handhelds zum Beispiel. Da spielt sich so ein bisschen wie das, nur halt dann gemischt mit Elevator Action. So muss man sich das vorstellen. Während halt der Rest vom Spiel eigentlich mehr in die Richtung geht wie Devil May Cry.
Sorry, alles böhmische Dörfer, aber macht weiter, alles gut.
Ja, Devil May Cry, wenn man das nicht kennt, dann hat man ganzes, dann wirst du wahrscheinlich auch von dem ganzen Genre nichts kennen. Das sind halt Hack and Slays, die wo man in 3D normalerweise durch die Gegend läuft, durch sehr atmosphärische Areale. Und einige der Areale sind so ein bisschen arenamäßig aufgebaut, wo man dann in Kämpfe, wo man hauptsächlich kämpft. Es kann zwar auch dazwischen passieren, dass man gegen Gegner kämpft, aber da ist es dann so, dass du dann gegen eine Anreihung von Gegnern kämpfst. Und das Kampfsystem ist sehr tiefgehend. Das hat schon so leichten Beigeschmack wie von Fighting Games.
Also für verschiedene Gegner gibt es verschiedene, kannst du nur mit verschiedenen Waffen und verschiedenen Angriffsarten dich erwehren.
Ja, ja. Es ist halt ein sehr actionreiches Genre auch. Und das andere ist halt wirklich mehr so aus der Seite. Es ist zwar auch flott inszeniert, aber du musst halt gucken, dass wenn Gegner kommen, du kannst dich nicht besonders gut wehren. Das ist halt hier bei diesen Stealth-Abschnitten, sondern du musst dann halt gucken, dass wenn da Gegner kommen und in deinem Blickrichtung sich in deinem Blick befinden, dass du dann nach Möglichkeit dich irgendwie in irgendwelchen Nischen oder hinter Türen versteckst oder sowas. Es ist dann, ja, im Prinzip geht es in die gleiche Richtung wie Metal Gear Solid, nur halt aus der Seitenansicht. Und es spielt sich besser.
Und noch Bayonetta, wie hieß das letzte Spiel?
Das, was ich jetzt gespielt hatte, das hieß Bayonetta 3. Und das andere, was
ja,
ich...
Nee, ja, was jetzt gerade noch geschrieben hast.
Devil May Cry.
Danke.
Ein PlayStation-Klassiker eigentlich. Was es aber auch inzwischen für alle Systeme gibt.
Das habe ich mir für Steam Deck gekauft und das geht eigentlich ganz gut.
Ja, wenn dir sowas gefällt, dann gefällt dir auch Bayonetta, weil Bayonetta ist so die Speerspitze aus
dem Genre. Das habe ich ja damals gekauft für die Xbox.
Mhm.
Und das ist nicht schlecht, aber wie gesagt, ich... es gibt halt viele Spiele, die nicht schlecht sind, die man halt, wo man keine Zeit hat zu spielen. Also das ist halt leider, wobei, auf dem Steam Deck, glaube ich, kommt das auch besser rüber, weil das ist auch so ein Spiel, was man mal gerade mal 10 Minuten irgendwo mal zwischendurch zocken kann. Und da ist es dann wieder zu aufwendig, die Xbox oder PlayStation anzuwerfen.
Ich würde eher sagen 20 Minuten, weil die Level sind so lang ungefähr.
Ja, oder genau, aber... gerade wenn man halt nicht so viel Zeit hat, dann ist es manchmal ein bisschen ermüdend, die Konsole einzuschalten, Fernseher einzuschalten, sich hinzusetzen. Das ist anstrengend.
Ja, ja, die Hack'n'Slays sind so für 20 bis 30 Minuten geeignet. Für weniger glaube ich nicht so. Ja, und dann, ich habe noch ein Spiel gespielt, und zwar habe ich auf der Switch Harmony of Dissonance angefangen. Das ist hier von dieser Castlevania GBA-Sammlung, nachdem ich hier halt mit dem ersten Spiel in der Sammlung gar nicht warm wurde. Da hatte ich mich am letzten Freitag auch schon zu ausgelassen. Und Harmony of Dissonance, das ist wieder schön. Das spielt sich genauso, wie ich das eigentlich von der Reihe mag. Es ist, hat ein wunderbares Pacing. Und meiner Ansicht nach ist das eigentlich auch der richtige Nachfolger gewesen zu Symphony of the Night. Und wunderbar, da werde ich beibleiben, das weiß ich jetzt schon. Und das war jetzt so das, was ich dann auch noch gespielt habe, aber noch nicht so lange, als dass ich da groß was zu erzählen kann. Ja, und zu Metal Gear Solid will ich nichts sagen.
Ich hätte gedacht, das wäre so toll gewesen, das der erste Teil.
Es ist nicht mein Spiel.
Es war beeindruckend, seine emotionalen Ausbrüche waren wirklich sehr, sehr sehenswert von Stefan.
Ach so, also ich habe ja den letzten Teil gespielt. Ich bin ja da relativ neu eingestiegen und das war ja auch dann eher so ein Schleichspiel. Es war ganz gut, aber mir war es ein Ticken zu schwer. Und die Story, die ist halt irgendwo mal etwas abgespaced und das hat mich dann überfordert. Vor allem, ich dachte erstmal, das ist halt so eine Art Militärsimulation und realistisch. Und plötzlich wechselt das halt so richtig hart ins Science-Fiction-Genre rein. Was eigentlich nicht schlecht ist, aber ich habe es irgendwie nicht erwartet. Wobei im Nachhinein hätte ich das dann wahrscheinlich dann besser gefunden, weil eigentlich mag ich ja sowas, was dann halt ins Übernatürliche wechselt und nicht nur einfach so, ja, so Militär-Shooter ist. Finde ich eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, ich hatte damals was anderes erwartet und ich war da ein bisschen schockiert. Und ich werde es irgendwann auch noch mal spielen. Wobei, wenn ich jetzt mal überlege, welche Spiele ich noch irgendwann mal spielen möchte, also so viel Leben habe ich auch nicht mehr vor mir.
Dann brauchst du dir aber auch keine Gedanken drum machen, wenn du auf etwas Lust hast und es einfach anfängst.
Ja.
Ich hatte von Metal Gear Solid, ich habe von der Reihe jetzt nicht so irrsinnig viele Berührungspunkte. Ich war bis auf den Umstand, dass ich weiß, dass es nichts für mich ist. Ich habe den fünften Teil auch gespielt und kurz nachdem man irgendwie sein Gesicht quasi festgelegt hat, abgebrochen, weil es mir gar nicht gefallen hat. Und es gibt noch einen Teil, den werde ich wahrscheinlich demnächst auch wieder spielen, der ist mir nur so ein bisschen abhanden, den habe ich mir jetzt zum zweiten Mal gekauft, das ist so völlige Ausnahmeerscheinung dabei, aber das ist halt, das ist Metal Gear, das ist von Metal Gear Solid hier der Action-Teil, das Rising Revengeance, was von Platinum ist, was von den gleichen Leuten ist, die Bayonetta gemacht haben. Und das merkst du, das spielt sich auch so. Das ist einfach nur Over-the-Top-Action bis zum Geht-nicht-mehr. Und das hatte ich mir damals für die Xbox 360 gekauft, nur das habe ich halt auf Datenträger damals noch gehabt, was ja mit der Series S nicht geht. Und letztens hatten sie das im Sale für einen Fünfer. Da habe ich es mir dann doch nochmal geholt. Aber das habe ich jetzt auch erstmal noch nicht groß gespielt. Das steht an, wenn ich mit Bayonetta durch bin.
Bei solchen Spielen, da sind doch die Geschichten, die Zusammenhänge eigentlich viel zu groß, dass man das irgendwie auf einem Videostammtisch zusammenfassen könnte oder nutzbringend da, ja, zeigen könnte. Bei Metal Gear Solid war ja schon das Problem. Zwei Leute. Hallo?
Was?
Ah. Bei Metal Gear Solid, da war das Problem, dass sich zwei Leute die sind nicht weitergekommen. Und das Ganze hing denn da über 40 Minuten bei denen und somit sind die anderen auch irgendwie abgelenkt worden. Das war nicht ganz so gewinnbringend. Also ich glaube, diese anderen Spiele, die Devil May Cry oder sowas, die wären, glaube ich, auch nicht für den Videostammtisch geeignet. Oder siehst du was anders?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also sowas wie Devil May Cry ist hervorragend für Let's Plays geeignet, weil es halt sehr häufig sehr cool aussieht, was man da tut.
Also mit toll Aussehen bin ich ja auch ganz, ganz wild drauf und habe mir deswegen Grim Fandango mal geholt auf GOG. Ich komme da absolut nicht so richtig rein. Das ist da, entweder fehlt mir da der Zugang für die ganze Logik. Oder ich bin einfach nur so doof.
Ich vermute, das geht wahrscheinlich in die Richtung beides, weil die Logik ist tatsächlich manchmal ein bisschen verquert, weil man muss sich so ein bisschen erst einmal in so eine Perspektive versetzen, einerseits von so einem Film Noir, ne? Irgendwie ist diese ganze Redeführung, um was es geht, so von der Stimmung ja in diese Richtung gezogen. Und der andere Part ist halt, dass da sehr viel mit dieser mexikanischen Totenwelt ja das quasi umgesetzt wird. Und da fand ich zum Beispiel so für einen Anfang her, also man kommt da am Anfang trotzdem häufig drauf, weil es halt nicht so irrsinnig viele Optionen gibt. Aber die Art der Gesprächsführung, was es da geht oder so allgemein, das ist halt, als ob du erstmal irgendwie so in eine Welt reingestopft wirst, ohne groß irgendwie Rahmeninformationen zu haben. Und du musst dich eigentlich erstmal zurechtfinden. Das ist der eine Part, aber der andere Part ist auch, dass es immer wieder, und das betrifft vor allen Dingen auch die Rätsel gibt, die dermaßen an den Haaren herbeigezogen sind, dass man das nicht unbedingt so durch logisches Denken ergründen kann, was das Spiel von einem will. Das Rätsels Lösung meistens zwar schon, aber so die Grundidee dahinter ist oftmals nicht so nachvollziehbar.
Aber ich bin meistens abends nach der Arbeit so breit, dass ich sogar bei Deponia die Fahne gestrichen habe. Und ich habe mir dann mal so ein YouTube-Video von Playalong von Deponia mal angeguckt. Das geht wirklich ganz entspannt durch. Nur ich ich finde dann im nächsten Raum die nächste, ich finde nicht die nächsten, wie heißen sie wieder, die nächsten Anschlusspunkte, oder wenn ich sie finde, ist es mir zu lange her. Also, ja, früher war es halt besser, da hatte man mehr Zeit, da hat man mehr Gedächtnis noch gehabt. Egal. Vielleicht nachher zur Rente, da wird alles besser.
Hallo?
Hallo, Hallo Arne. Guten Abend. War jetzt alles gleichzeitig.
Na, wie geht's euch?
Ja, soweit so gut. Müde schon ein bisschen, aber ja gut, das hat leider die Uhrzeit hier in Deutschland so das ja an sich. Wenn es spät ist, dass man dann müde wird. Und gerade wenn man Ingo heißt, wird man umso müder.
Ja, wir waren eben gerade so mit meinen Spielen durch.
Und Ingo hat auch schon erzählt, oder?
Ja, ich hatte ja nur das, ich bin immer noch bei Plague's Tale Requiem, bin ich noch dran. Da bin ich aber jetzt, glaube ich, fast fertig. Aber das Spiel ist ja irgendwie so endlos lange. Also ich verstehe nicht, entweder spiele ich so langsam oder ist es einfach nur riesig diesmal. Aber es ist halt irgendwie, das habe ich auch vorhin schon dem Wolle gesagt, es ist halt irgendwie, ich habe es verglichen ein bisschen mit einem Roland Emmerich-Film, der im Mittelalter spielt und dann noch so ein bisschen so, ein Schuss Die Hard-Trilogie, also die Stirb langsam-Trilogie mit Bruce Willis. So kommt mir das Ganze vor. Und ich finde, im zweiten Teil, da übertreiben sie es halt auch ein bisschen. Also da ist es jetzt, ich dachte eigentlich früher immer so, beim ersten Teil bis zur Hälfte des Spiels, dass das alles so realistisch ist und dass das Ganze halt ein bisschen so das Leben im Mittelalter widerspiegelt. Und es war auch sehr glaubhaft. Und jetzt ist es halt irgendwie reinste Fantasy-Action.
Over the top sozusagen. Also
ja, alles, das ist halt. Und wie wenn Roland Emmerich einen so einen Weltzerstörungsfilm machen würde, so übertrieben. Ja, und anstatt irgendwelche Naturkatastrophen gibt es dann halt die Ratten. Ja, die halt wirklich. Es ist halt schon irgendwo geil dargestellt und super gemacht, aber halt irgendwie maßlos übertrieben. Wobei, es ist halt irgendwie auch innovativ, weil ich kenne kein Spiel mit einer ähnlichen Spielemechanik. Und das ist wirklich, ja, dann eigentlich lobenswert.
Ja, schön.
Und dann, achso, ich habe noch was gemacht, fällt mir gerade ein. Und zwar, ich habe hier für mein Hobbyzimmer, habe ich einen Fernseher gekauft, weil ich hatte noch einen Gutschein und ich musste den Gutschein ausgeben. Und da habe ich mir jetzt einen Fernseher von Samsung geholt und da kann man den Game Pass verbinden, also irgendwie Xbox Live verbinden und streamen. Also ich kann jetzt dann direkt mit dem Fernseher Spiele streamen. Und ich muss dann einfach nur einen Controller anschließen über Bluetooth. Ja, und da habe ich zum Beispiel den Flight Simulator mal kurz angezockt. Und was habe ich noch dann angezockt? Dieses, dieses Spiel mit den Ninja Turtles, dieses, was der Oliver mal empfohlen hatte, das habe ich dann nochmal kurz angespielt. Ja, und es ist ganz lustig. Natürlich merkt man schon, da ist ein Unterschied zur Originalkonsole. Es ist halt nicht ganz so smooth ist und irgendwie ein bisschen ruckelt und so mehr Lag hat. Aber für Notfälle finde ich es eigentlich eine ganz gute Sache. Weil ich habe mir das jetzt auch gekauft, weil meine Tochter wird immer älter und die blockiert immer mehr das Wohnzimmer. Und dann kann ich nichts mehr machen da. Und das ist halt irgendwie schon frustrierend, wenn man dann kein Leben mehr hat. Und deswegen habe ich jetzt halt noch so einen Notfall. Gut, ich habe jetzt noch die Series S hier im Büro stehen. Und kann dann jetzt halt auf dem, auf dem großen Bildschirm dann auch dann Xbox-Spiele dann streamen. Wobei ich jetzt wahrscheinlich vorziehen würde, die Series S anzuschließen und darauf dann halt zu spielen, weil es ist, glaube ich, dann noch flüssiger. Wobei, wenn man mal ganz schnell irgendwo mal was reinschauen will, dann ist es mit dem Streaming eigentlich auch ganz gut. Vor allem, wenn man jetzt im Game Pass nach Spielen sucht und man weiß nicht, ob die einem gefallen, dann kann man die auch mal anzocken. Und wenn sie was taugen, dann lädt man sie über Nacht runter.
Ja, schön. Ich habe in meinem Büro,
Was ganz komisch ist, also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, und zwar bei dem Streaming, beim Flugsimulator, da konntest du ja dann noch irgendwie so additional, also so Gamepacks, so DLCs runterladen. Und ich habe das mal gedrückt und der hat die runtergeladen, aber ich frage mich, wohin lädt er die runter? Weil das ist doch Streaming und wird das dann auf dem Rechner, wo man das dann streamt, da installiert und dann gestreamt oder wird das dann irgendwie auf den Fernseher runtergeladen? Das kann doch nicht sein, weil der Fernseher hat doch keine 100 Gigabyte Festplatte oder sowas, wo man halt dann die ganzen Download, also die DLCs dann runterladen kann. Das verstehe ich technisch nicht.
Ich denke, das wird nur in der Cloud dann halt gespeichert, dass du das aktiviert hast. Also in deinem Account sozusagen.
Ja.
Oder temporär auf den Streaming-Server, der
Wobei,
das
warum,
streamt.
Warum sind denn da nicht schon die ganzen DLCs vorinstalliert? Das verstehe ich auch nicht ganz. Macht ja eigentlich
ja, das stimmt,
keinen Sinn.
Die Spiele musst du ja auch nicht runterladen auf dem Streaming-Server.
Ja.
Die sind ja auch schon da, komisch, ja.
Ja, also vielleicht wird es dann halt auf der Instanz, in der man zockt, installiert. Wobei, wenn ich jetzt dann 2 Tage später nochmal dann streamen will, ist dann wahrscheinlich alles weg.
Wie ist das mit Updates? Die werden automatisch immer gemacht, oder wie, ne? Oder muss man die auch selber machen?
Wovon?
Von den Streaming-Spielen.
Die sind immer up-to-date. Also die werden ja dann lokal auf dem Rechner da abgedatet.
Ja.
Anders macht es ja keinen Sinn. So, Arne, okay, jetzt erzähl du, weil ich habe dich jetzt dauernd unterbrochen, sorry.
Nee, ich wollte nur eben sagen, weil ich habe in meinem Bürozimmer hier, in meinem Zimmer auch gerade ein Problem. Und zwar habe ich ein Problem mit meinem Stuhl. Wenn ich aufstehe, dann schießt der immer nach oben. Also der rastet nicht mehr richtig ein. Aber solange ich drauf sitze, geht's. Aber wenn ich dann aufstehe, dann kommt mir halt der Stuhl hinterher sozusagen. Irgendwas mit diesem Druckzylinder ist wohl kaputt oder so.
Ach so, ja.
Jetzt habe ich voll Angst, dass der mich irgendwie so in die Decke schleudert und tötet.
Aber das sind neuerdings, das sind doch eigentlich keine Gasdruckfedern mehr, sondern mehr so Öldruckfedern. Da kann das doch nicht mehr passieren.
Ich hoffe nicht, ja. Ich kenne ja auch nur so aus der Kindheit so die Horrorgeschichten, die mir mein Vater erzählt hat, dass Leute da von den Stühlen sozusagen durchbolzt wurden.
Ja, das war irgendwie zu der Zeit, als sie noch irgendwie mit Gas funktionierten.
Na gut, dann kann ich ja beruhigt sein. Ich glaube, es ist einfach der Einrenkschalter kaputt, der das sozusagen arretiert. Aber solange man drauf sitzt, ist halt genug Gewicht, dass es dann trotzdem bleibt. Sehr merkwürdig. Ich habe mir aber auch einen ganz billigen Stuhl gekauft. Das ist wahrscheinlich das Problem. Naja, ich habe auch was gespielt. Und zwar hatte ich nach diesem ganzen Gepuzzle letztes Wochenende erstmal wieder Bock auf Actionspiele und habe Contra 4 mal gespielt auf dem Nintendo DS. Und es ist so ein hammergutes Spiel mit Grafik von Hank Niebuhr und auch dem Gameplay, dem originalen Contra-Gameplay so richtig oder Gwizor-Gameplay. Nur es ist halt schon echt extrem schwer. Aber ich habe mich jetzt halt mehrere Abende mal so rangesetzt. Und ich komme jetzt zum Endgegner des zweiten Levels gerade mal so. Das ist sehr witzig gemacht, weil das hat mich total auch an Gwizor auf dem CPC erinnert. Weil du bist halt erst im Dschungel, rennst von links nach rechts. Und dann im zweiten Level geht's dann aber auch irgendwann von unten nach oben. Also genauso wie bei Contra, halt wie beim originalen Automaten, glaube ich. Nur diese 3D-Level, die gibt's nicht. Also es ist alles immer seitlich.
Ja.
Aber da ist ja auch eine Grafik drin, ne? Dieser Dschungel, wie das aussieht und diese Wasserfälle dann später und so. Das ist wirklich, also Hank Niebuhr, da sieht man es mal wieder, was der so drauf hat. Der hat also ja auch die Grafik für Lomax gemacht und die Grafik für ja.
Ich mag das auch sehr gerne. Also es liegt mir auch überhaupt nicht, wie die gesamte Contra-Reihe mir nicht wirklich liegt, vom Gameplay her. Aber Teil 4 finde ich super. Also es ist mit mein liebster Teil davon.
Ich war auch sehr überrascht, weil es wirkt auf den ersten Blick halt wirklich unspielbar schwer, weil du halt gleich immer stirbst. Aber wenn man es ist halt auch ein Auswendiglernspiel einfach. Du musst halt einfach lernen, wo Gegner kommen. Und je mehr du das spielst, desto weiter kommst du dann automatisch, einfach weil man es auswendig lernt. Aber das andere Fiese, was natürlich typisch Contra ist, es kommen immer Gegner immer wieder. Also du kannst jetzt nicht alle wegräumen, sondern wenn du einfach stehen bleibst, kommen immer von links und rechts Gegner auf dich zu. So, da muss man sich halt erstmal dran gewöhnen, so ein bisschen. Aber wie die das Nintendo DS ausnutzen, auch mit den 2 Bildschirmen, finde ich auch sehr originell, weil du hast halt bei Contra 4 so eine Art bionischen Arm, so ähnlich wie bei Bionic Commando. Und den kannst du aber nur so direkt gerade nach oben schießen. Und damit kann man sich dann hochhangeln überall. Und dann kann man auch halt auf den zweiten Bildschirm, also auf den oberen Bildschirm, sich hochhangeln. Es benutzt halt immer beide Bildschirme. Ist also so im Grunde so total das Hochkantspiel. Und dann gibt's auch so coole Moves. Du kannst dich dann so sozusagen, wenn du dabei bist, in den Tod zu fallen, zum Beispiel im ersten Level gibt es so ein Extra, das kommt da so raus, ich dachte mal, das kann ich gar nicht einsammeln, weil das fliegt sofort in den Abgrund und da ist gar keine Plattform. Aber die Idee ist, dass du dich runterfallen lässt, das Extra mitnimmst und dann, während du in den Abgrund fällst, schnell deinen bionischen Arm aktivierst und dich dann wieder hochziehst, sozusagen im Fallen. Und so kannst du dich dann halt davor retten, in den Abgrund zu fallen. Das ist eigentlich eine ganz witzige Mechanik.
Auch die Action-Game.
Ja, total. Und es gibt auch was Cooles im ersten Level gleich, da kommt, die Level sind also relativ lang, muss ich sagen, da gibt es so einen Gegner, der oben immer so rumfährt, so eine Art Zwischengegner, und der schießt dann immer so nach unten auf dich. Und da gibt es dann auch so eine Hangel, wie heißt es? Ja, so eine Art Hangelreling, so, Geländer, wo du dich hochhangeln kannst und dann kannst du den ganz schnell erledigen, indem du den Piloten in diesem Gefährt praktisch erledigst mit ein paar Schüssen. Und dann öffnet er, war ich auch so voll überrascht, dann öffnete sich mit einmal so die Klappe. Und wenn das richtig steht, dann kannst du das echt schaffen, darauf zu springen und dann in das Gefährt reinzugehen und das dann selber zu steuern. Total ulkig, muss man auch gar nicht machen. Ist mir nur so aufgefallen. Irgendwie dachte ich, warte mal, da geht doch die Klappe auf. Kann ich da etwa rein? Und tatsächlich, ich konnte dann da rein und dann selber mit diesem Gerät rumfahren. Also total cool. Ja, und es ist halt zackig, knallig, schnell auch so. Es rast halt total alles. Und es gibt noch eine Neuerung vielleicht für Fans von Contra. Du kannst nämlich nicht nur zwei Waffen gleichzeitig tragen. Das gab es ja, glaube ich, schon auf dem Super Nintendo, ne? Dass man, glaube ich, immer zwei Waffen tragen konnte. Oder ist das hier
neu? Ich meine ja.
Ja, das ist mir dann auch erst nach längerem Spielen aufgefallen. Wenn man halt nicht ständig stirbt und seine extra Waffen verliert, sondern mal etwas länger überlebt, dann muss man sich richtig Gedanken machen, welche beiden Waffen will ich denn jetzt benutzen? Weil es kommen ständig extra Waffen und du kannst halt mit einer Taste so umschalten. Du hast zwei Waffen und du kannst eine davon immer aktivieren. Und wenn du dann halt die extra Waffe hast und dann deaktivierst, sodass der leere Slot aktiv ist, dann hast du wieder kurzzeitig den ganz normalen Pillepalle-Schuss und dann holst du dir ein zweites extra, dann hast du mit einmal zwei extra Waffen, zwischen denen du hin und her schalten kannst. Und das wird dann sehr wichtig, weil du dich in den Einzelnen immer so vorbereiten kannst, auf die einzelnen Abschnitte der Level. So, da hier ist jetzt vielleicht der Dreierschuss besser, hier ist die Machine Gun, der Rapid Fire, also der Schnellschuss besser und so weiter. Und was mir dann aber auch noch aufgefallen ist, es gibt dann auch diese Mechanik, dass du das, wenn du jetzt zum Beispiel den Dreierschuss aktiviert hast und dir nochmal einen Dreierschuss holst, dann kriegst du mit einmal einen Vierfachschuss. Also die lassen sich auch noch zumindest einmal aufpowern, diese Waffen. Das ist irgendwie auch neu. Das ist mir aber auch erst nach ein paar Stunden so richtig aufgefallen, dass das überhaupt geht. Und dann hatte ich mit einmal diesen dieses Rapid Fire, diesen Schnellschuss, hatte ich dann mit einmal aufgepowert. Dann waren das so riesen schwarze Kugeln. Ich habe halt alles nur noch weggefegt irgendwie. Das hat so eine Laune gemacht. Auch der Endgegner vom ersten Level ist auch total witzig, weil das ist so eine Hommage an das erste Contra, aber dann kommt halt noch viel mehr. Du hast den besiegt und denkst du, oh, das ist ja 1:1 wie beim originalen Grizzer oder Contra, aber dann mit einmal scrollt das noch nach oben und da ist dann noch viel mehr los. Echt toll. Ich habe es dann auch eine Zeit lang auf dem Nintendo DS gespielt, ich habe ja so ein Nintendo IDS oder wie das heißt, so ein ganz kleines. Und dann habe ich es auch noch mal auf dem Nintendo 3DS gespielt, weil damals kann man ja auch DS-Spiele drauf spielen und da ist halt der Bildschirm viel größer und das sieht auch sehr gut aus, finde ich, auf dem großen Bildschirm dann. Allerdings werden die Pixel dann etwas unscharf, aber trotzdem super. Aber jetzt so im großen Ganzen gefällt mir tatsächlich die Optik auf dem kleinen Nintendo DS, dem alten, irgendwie besser, weil gerade auf so kleinen Bildschirmen sieht diese Pixelgrafik so schön aus. Ich fand auch, der Bildschirm vom alten DS, zumindest vom IDS, DSi heißt es, glaube ich, ist auch etwas farbenfroher als der vom 3DS. Merkwürdig, aber Wahnsinn. Vor allem, das ist schon Contra 4, ne? Was sind denn die anderen Contras? Da ist dann auch in den Extras so eine kleine Zusammenfassung der verschiedenen Contras, weil es gab ja Contra 1 und Contra 2, glaube ich, auf dem NES. Und Contra 3 war das auf dem Super Nintendo, genau.
Ja, genau.
Und ja, Contra 4 ist jetzt das.
Ja, das waren aber Nebenreihen. Das war nicht die klassische Contra-Reihe.
Die ganzen komischen 3D-Spiele auf PlayStation und so und auf PlayStation 2, die zählen nicht offiziell in den Kanon. Es wurde da auch gesagt, es ist im Spiel drin, so eine kleine Zeitlinie. Also das sind keine offiziellen und die fand ich auch schlecht, die 3D-Teile. Also,
ja, und Hardcore ist auch nicht, Contra Hardcore ist auch nicht in der regulären Serie drin. Das ist auch eine Nebenserie.
Ja, Hardcore gefällt mir auch ganz gut, aber es ist ja noch schwerer. Also Hardcore ist ja wirklich so schnell und schwer.
Ja, es ist aber tatsächlich neben. Also ich habe nur drei Contra-Teile, die ich wirklich gerne mag. Das ist halt Contra, das zweite Contra auf dem NES und halt Contra 4 und Contra Hardcore. Aber da auch nur die japanische Variante, weil man da drei Lebenspunkte hat.
Ah, verstehe. Also ist die japanische mal wieder leichter als die westliche?
Ja, ich finde es auch angemessener, so wie es da halt ist. Schwer genug.
Wie, sonst sind wir mit einem Treffer sonst gleich tot, oder wie?
Ja.
Das klingt echt hardcore.
Also wenn man in dem Spiel gut ist, kann man sich auch gleich als Speedrunner versuchen, weil da ist nicht viel Unterschied.
Das Spiel ist gnadenlos, Schnellheit auch und so, es ist schon cool. Also ich denke auch, wenn man sich da richtig reinklemmt, mit ein bisschen Übung geht's wahrscheinlich auch. Ich meine, selbst das auf dem Super Nintendo, das haben wir so abgefeiert, dieses Super Protector hieß das ja in Deutschland, mit meinem Bruder, wir haben das ja zu zweit gespielt im Team und Es war zwar schwer, aber es war irgendwie auch so cool. Nur die Level von oben, die mochte ich immer nicht. Die fand ich blöd mit diesem Mode-7-Effekt. Da gab es ja immer einen normalen Level und dann einen so von oben. Und die waren echt irgendwie hässlich und blöd.
Mich hat das auf dem Super Nintendo nie so geflasht.
Ich glaube, dass auf dem das Contra 4, das kann man sogar auch zu zweit spielen irgendwie. Mit Link-Kabel oder irgendwie so. Zumindest gibt es einen Zwei-Spieler-Gleichzeitig-Modus.
Was ich halt ganz interessant finde, ist die Gameboy-Portierung.
Die war auch ganz gut, ne?
Ja. Die ist technisch halt sehr interessant, weil es auf einer 8-Bit-Konsole läuft.
Ja, die war auch ganz gut, ja.
Das ist ja der Teil von Factor 5 gewesen.
Ja, den habe ich früher mal kurzzeitig ausprobiert, als gerade so die Gameboy-Emulatoren neu waren. Aber müsste ich mir jetzt auch noch mal angucken.
Ja, und dir sage ich es jetzt auch noch mal, weil es war eigentlich mein Einstieg heute. Weil für dich könnte das unter Umständen was sein. Es gibt erstmals einen tauglichen Jaguar-Emulator.
Oh, echt? Ja, das interessiert mich sehr.
Und zwar nennt er sich Big P Emu. Und damit man sich nicht wundert, wieso der so einen komischen Namen hat, das P steht für Pussycat. und das ist der Emulator, den sie benutzt haben für diese 50 Jahre Atari-Sammlung. Da gab es eine Einigung wohl mit dem Programmierer von dem Emulator, dass er den freigeben durfte.
Das ist ja mal cool, das ist ja der Hammer.
Ich guck mal gerade, ob ich den Link dafür hier rausfinde. Weil es ist das Einzige, was nur ist, ist halt, der ist jetzt momentan wohl nur unter Windows lauffähig, aber der läuft so gut.
Herrlich, müssen wir mal versuchen mit Wine auf dem Steam Deck oder so, ob das dann auch geht. Vor allem, der kann jetzt gleich schon alle Jaguar-Spiele abspielen, steht hier. Der erste Jaguar-Emulator, der mit allen Spielen kompatibel ist, Wahnsinn.
Ja, das Einzige, was es nur nicht kann, ist wohl Jaguar CD. Das habe ich hier noch nicht gefunden. Das ist wohl noch nicht dabei, aber die regulären Jaguar-Spiele, das wirkt auch total geschliffen, wenn man das Ding startet.
Cool, dann kann man ja endlich mal Tempest 2000 im Original spielen.
Ja, oder ich hier jetzt gerade, Rayman gerade parallel.
Ja.
Oder wenn man es unbedingt möchte, Alien vs. Predator, das war das Erste, was ich eben ausprobiert habe.
Ja, sehr schön auf der Liste hier. Die Liste ist wohl bei richwhitehouse.com/Jaguar. Da ist dann auch der Emulator und so eine Liste von Spielen mit Screenshots. Da sieht man erstmal, was es alles gab. Hier zum Beispiel so ein Motorradrennen, Super Burnout, sieht echt cool aus. Nie gesehen, nie von gehört.
Ja, und es gibt eine unheimliche Ansammlung von Spielen, die was für Michis Sonntagsformat wäre. Weil es gibt unheimlich viel Schrott für die Konsole.
Ja, das stimmt. Ja, muss ich mal ausprobieren. Weil dieser, der bei RetroArch dabei ist, der läuft selbst mit Tempest 2000 nicht richtig. Da fehlen immer so ein paar Farben und so. Also das sieht man sofort.
Nee, der hier läuft super. Absolut super. Ich musste gar nichts einrichten. Das lief von Anfang an.
Ja, schön. Naja, ich habe noch was gespielt, glaube ich. Dann habe ich noch mal einen Abend richtig lang Metroid Pinball gespielt, auch auf dem DS. Ist ja auch ein Hammerspiel. Also auf den ersten Blick war ich von Metroid Pinball nicht so begeistert. Aber mit etwas Spielen, wenn man dann mal die anderen Flippertische freischaltet, die muss man halt immer erstmal so erreichen. Das ist wie so ein andere Level oder andere Welten. Also man kann die am Anfang nicht auswählen, sondern man hat am Anfang halt einen Flippertisch und da muss man dann irgendwas freischalten, dass man dann in die anderen Tische kommt sozusagen. Ähnlich wie bei Alien Crush oder so.
Wo spielst du das denn drauf? Weil das war ja auf damals DS. So direkt. Du hast das Original aber.
Ja, auf dem DS. Ja,
nee, das Spiel original. Weil das Spiel wurde ja mit einem Rumble Pack ausgeliefert.
Nee, das habe ich nicht, weil ich habe es ja auf so einer komischen M3 Flashcard oder wie das heißt. Also, da ist kein Rumble mit dabei.
Ja. Das war das erste Spiel, was ich mir fürs DS gekauft habe.
Ah, cool. Ja, ist ja auch gut. Also. Aber ich war vom ersten Anblick erstmal so ein bisschen enttäuscht, weil es sieht so ein bisschen sehr pixelig aus und so, aber dann im Spiel ist es doch richtig spaßig einfach. So ein bisschen wie so eine Metroid-Variante von Kirby's Pinball. Mit diesen ganzen Gegnern, die da immer erscheinen auf dem Flippertisch und diesen ganzen fluffigen Targets und so, ist auch nicht zu schwer irgendwie. Und auch der Sound ist übrigens richtig cool, die ganzen Samples und so, die kommen ja alle, glaube ich, aus Metroid Prime.
Ja.
Wahnsinn.
Es gibt auch irgendwelche Subflipper später, also so, es ist nicht nur ein Flipper, es sind mehrere.
Genau, das ist mir dann auch aufgefallen. Ich habe dann jetzt drei der Subflipper sozusagen, praktisch, da bin ich hingekommen und die, wenn man die einmal erreicht hat, dann kann man die auch in so einem speziellen Modus im Hauptmenü dann auch so zum Üben auswählen, als Training sozusagen. Aber einer fehlt mir noch, weil da hatte ich dann immer so einen Teleport, da konnte ich dann auswählen, in welchen ich wollte und ich wusste nicht mehr, in welchem ich gerade bin und dann habe ich den nochmal ausgewählt und dadurch mal einen Teleport leider verschwendet, weil sonst hätte ich auch den vierten Tisch noch gesehen. Einer ist so im Eis, halt, das sind halt auch diese Welten von Metroid Prime eigentlich. Aber echt super.
Euch hat der heutige Stammtisch gefallen? Dann hören wir uns doch sicher auch nächste Woche wieder. Ihr habt nur eine Stunde hören können? Dann unterstützt uns bei Patreon unter www.patreon.com/retrocompot oder Steady und ihr erhaltet Zugriff auf die kompletten Folgen. Ihr konntet die gesamte Folge hören, dann seid ihr bereits Unterstützer und hilft Projekte wie dieses langfristig zu sichern. Falls ihr selbst mal am Stammtisch teilnehmen wollt, ist dies ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrocompot.de. Erreichen kann man uns unter mail@retrocompot.de. Bis nächste Woche!